Ja, ihr Lieben, heute Morgen möchte ich mit euch zusammen den letzten Satz unseres Gemeindeauftrages betrachten. Und dabei geht es immer noch um das größere Thema Einheit leben. Denn dieser Gemeindeauftrag ist ja auch ein wichtiges Mittel, um uns eins zu machen in dem, was wir wollen und wo wir hinwollen. Und in echter Gemeinschaft, so haben wir das benannt, wollen wir einander helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Schon ein heftiger Satz. Und die Frage ist ja, was ist denn das überhaupt echte Gemeinschaft? Und wie lebt man denn so eine Gemeinschaft? Ich meine, einen Hinweis haben wir ja schon in dem Satz selbst drin. Da steht nämlich, dort wo echte christliche Gemeinschaft gelebt wird, da werden Menschen Jesus ähnlicher. Oder wir können den Satz auch umdrehen und sagen, dort wo Menschen Jesus ähnlicher werden, dort wird die Gemeinschaft echt. Und ihr Lieben, bei der Formulierung dieses Satzes war uns sehr wohl bewusst, dass echte Gemeinschaft ein hoher Anspruch ist, den wir sicherlich noch nicht erfüllen, aber auf dem Weg dorthin sind wir und das ist einfach gut. Und für die heutige Predigt habe ich einen Text von Paulus an die Gemeinde in Kolosse gewählt, Kolosser 3 ab Vers 12. Weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, begleitet euch mit barmherziger Zuneigung. Viele andere Übersetzungen sagen hier herzliches Erbarmen. Mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Einheitsband alles umschließt und vollkommen macht. Wir wünschen euch, dass der Frieden, der von Christus kommt, euer Herz regiert, denn als Glieder des einen Leibes seid ihr zum Frieden berufen und seid dankbar. Gebt dem Wort des Christus viel, viel Raum in euch und lasst es so zu seinem ganzen Reichtum entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr mit Gottes Gnade beschenkt seid, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Überhaupt alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun und durch ihn Gott dem Vater danken. Also die Lieder haben wir schon gesungen, jetzt geht's weiter mit dem nächsten Teil. Wir können echt sein, weil wir heilig und geliebt sind. Paulus beginnt mit einer grundsätzlichen Wahrheit hier in diesem Text, die für alle Kinder Gottes gilt, nämlich ihr seid auserwählt und von Gott persönlich handverlesen auserwählt und ihr seid jetzt, deshalb, weil ihr auserwählt seid, seid ihr jetzt heilig und von Gott maßlos geliebt. Weil Gott euch auserwählt hat, weil ihr heilig und geliebt seid. Deshalb begleitet euch jetzt oder zieht euch an, und zwar so, wie es dem entspricht, was ihr seid. Kleider machen ja Leute, das Sprichwort kennen wir ja alle. Und ob das wirklich stimmt, naja gut, da kann man seinen Zweifel haben. Also stellt euch vor, ich würde mir jetzt irgendwo eine Polizeiuniform ausleihen, würde die anziehen und würde dann so tun, als wäre ich ein Polizist. Bin ich dann ein Polizist? Oder stellt euch vor, was ja noch viel besser ist, ja, stellt euch vor, ich kaufe mir so richtig teure Klamotten, so königliche Klamotten und benehme mich wie so ein Prinz aus hohem Königshaus. Glaubt ihr, ich wäre dann ein Prinz? Ihr Lieben, ich bin weder ein Polizist noch ein Prinz. Vielleicht im günstigsten Falle wäre ich ein guter Schauspieler, aber mit Sicherheit ist das, was da aufgeführt wird, ein Riesentheater. Was da nach außen gezeigt wird und das, was im äußeren Verhalten gezeigt wird, ist nur eine riesige Show. Aber mit Shows haben wir es ja heute, sind wir ja gut unterwegs. Aber es ist einfach nicht echt, es ist nicht ehrlich, es ist gespielt, es ist eben nur Theater. Und das ist etwas, was mich manchmal schon traurig macht, dass es leider auch unter uns Christen immer wieder Christen gibt, die das ähnlich tun. Wir denken, wenn ich in eine christliche Gemeinde gehe, wenn ich versuche, ein gutes Leben zu führen und mich so verhalte, wie das eben ein guter Christ tut, dann bin ich auch einer. Aber schon zur Zeit Jesu hat es nicht wirklich funktioniert. Dieses Verhalten hat Jesus bei seinen damaligen Mitbürgern in Israel, den Schriftgelehrten, den Theologen, den Pharisäern, damals hat er schon immer kritisiert und es als unehrlich und heuchlerisch bezeichnet. Und auch heute gibt es ja Christen, die machen aus dem Neuen Testament ein Gesetzeswerk. Wer diese Gesetze hält, lebt ein gutes christliches Leben und wird am Ende auch in den Himmel kommen. Aber ihr merkt schon, eigentlich geht es dann, wenn es um die Regelbefolgung geht, geht es eigentlich nur noch um bürgerliche Moral. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht rauchen, du sollst nicht trinken, du sollst ins Kino gehen und weiter. Was weiß ich, wie viel tausend du sollst nicht, es noch gibt. Und wenn du das alles tust, dann bist du so, wie Gott dich will. Dann bist du heilig, dann hast du deine Heiligkeit verdient. So ein Regelwerk ist ja schon was Schönes auf der einen Seite, denn man weiß ja ganz klar, wo man steht, was man tun muss und was man nicht tun muss, um dazugehören und wo man eine Grenze überschreitet, wo man nicht mehr dazugehört. Ist sehr einfach. Ich meine, das ist auch das Faszinierende am Islam. Da ist ganz genau geregelt, was man tut und kann danach genau urteilen, wo man steht. Für mich als junger Christ war das früher so, als ich so um die 20 war, ein Riesenproblem. Versteht ihr? Ich wollte keine Moral leben. Ich wollte meinem Herrn Jesus nachfolgen. Und zurückblickend in meinem Leben kann ich nur Gott danken, dass er mir Menschen an die Seite gestellt hat, die mir beigebracht haben, Jesus ähnlicher zu werden. Wisst ihr, was ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Leben ist? Einmal dieses mehr Gesetzliche und auf der anderen Seite wirklich das an Jesus hängen. Wenn Dinge im Leben schieflaufen, Beziehungen nicht so klappen, wie wir sie uns vorstellen, dann muss man, wenn man gesetzlich ist, seine Anstrengung vergrößern. Man muss mehr schaffen. Man muss sich mehr anstrengen. Man muss noch mehr leisten, um das Ziel zu erreichen, was ich mir doch gesteckt habe. Und das setzt einen wahnsinnig unter Druck. Das verlangt alles bis zur Erschöpfung, bis zum Zusammenbruch, bis zum Burnout. Wenn es mir schwerfällt, Jesus nachzufolgen, wenn ich mich überfordert fühle, wenn ich denke, Mann Gott, wie kannst denn du noch mit mir was zu tun haben wollen? Irgendwann muss doch deine Geduld aufgebraucht sein. Wenn ich immer und immer wieder die gleichen Fehler mache, dann kann ich mich immer an meinen Anfang als Christ erinnern. Am Anfang eines Christseins steht die Wiedergeburt. Ich bin von Neuem geboren. Ich gehöre zu Gott. Ich lebe von seiner Gnade, die er mir schenkt. Und weil er mich maßlos liebt, deswegen wird er mich auch nie fallen lassen. Deshalb werde ich immer ein Gotteskind sein. Und da gibt es keinen Druck. Und da gibt es auch keinen Burnout. Und das ist das, was der Paulus hier verdeutlichen möchte. Ihr seid auserwählt, heilig und geliebt. Und jetzt seid wirklich auch das, was ihr seid. Lebt es doch. Macht es konkret, haltet daran fest und setzt es in eurem Lebensalltag, in allen euren täglichen Entscheidungen um. Werdet doch das, was ihr schon seid. Werdet die Menschen, die Gott schon längst in euch sieht, nämlich Heilige und Geliebte. Ihr Lieben, wir werden weder heilig noch geliebt, wenn wir uns abmühen. Das bleibt und ist nur Theater. Wir sind von Gott ausgewählt und gehören zu seiner Familie und deshalb sind wir heilig und geliebt. Und weil das so ist, folgen wir Jesus und wollen in echter Gemeinschaft ihm ähnlicher werden. Seht ihr? Und genau an dem Punkt, da fängt echte Gemeinschaft an. Mein zweiter Punkt, Jesus verändert unser Herz und dadurch unsere Verhaltensweisen. Bekleiden oder anziehen, das kennen wir alle gut, das ist eine tägliche Aktivität. Wie ich sehe, hat sich jeder heute Morgen hier, bevor er kam, angezogen. Und und ich vermute auch, so wie ich sehe, habt ihr euch in der richtigen Reihenfolge angezogen. Zuerst die Unterhosen und dann die Jeans. Sehe schon ein bisschen doof aus, wenn man erst die Jeans anzieht und dann die Unterhosen oben drauf. Ich meine, es ist immer ein bisschen doof, das ist auch was zum Lachen. Also wenn Paulus uns hier auffordert, uns zu bekleiden, und zwar so, wie es unserer Situation entspricht, dann beschreibt er mit diesem Anziehen einen Prozess. Anziehen ist ja etwas, das beginnt mal in einer bestimmten Reihenfolge und in einer gewissen Zeit schließt man das ab, dann ist man fertig. Und wenn Jesus uns verändert, wenn er unser Herz verändert, dann nimmt er uns in einen Lernprozess hinein, in dem wir lernen, so zu leben, wie es Jesus entspricht. Und dabei folgt auch er einer bestimmten Reihenfolge und wird auch diesen Lernprozess in einer bestimmten Zeit abschließen. Allerdings lernen wir hier nicht, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Was Jesus in uns verändern will, das ist unser Herz. Dort, wo alles entspringt, all unser Tun, und das haben wir ja am Anfang unseres Gemeindeauftrages gesagt, von Gottes Liebe motiviert. Das ist die Triebkraft, das ist der Antrieb. Und deshalb will Jesus unser Herz verändern. Er braucht gar nicht die Verhaltensweise ändern. Warum? Wenn das Herz verändert ist, dann wird man automatisch das tun, was Jesus gerne will. Ich verhalte mich anders, weil Jesus mein Herz verändert hat. Und jetzt kommt das, was Paulus hier sagt. Bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung oder ein Herz voller Erbarmen. Und das ist doch genau das Gegenteil von Wut und Zorn und Frustration. Dort, wo ich barmherzig bin, habe ich doch Mitgefühl mit meinen Geschwistern, mit anderen Menschen. Und ich sehe die Not, ich sehe die Verzweiflung, ich sehe die Ratlosigkeit, die Hilflosigkeit und alles, was den anderen gerade ausmacht. Und in dieser Situation, aus diesem Mitgefühl heraus, kann ich ihm barmherzig begegnen. Oder Güte und Freundlichkeit sind ja auch wunderschöne Dinge. Helfendes Handeln, das eben auch aus dieser Barmherzigkeit herauskommt. Ich lasse mich von Jesus gebrauchen auf eine freundliche und liebevolle Art und Weise, um dem anderen zu helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Oder Demut, das ist schon ein heftiges Wort. Ich habe den Mut, und es braucht wirklich Mut, mich so zu sehen, wie ich bin. Ich bin nämlich nicht das Maß aller Dinge. Ich, Richard Mang, ich bin einfach nur Durchschnitt. Nicht mehr und nicht weniger. Aber ich bin geheiligt und ich bin geliebt. Ich muss nicht groß von mir denken. Ich habe es nicht mehr nötig, über mich nachzudenken. Ich bin geliebt und ich bin erwählt. Oder Milde oder Sanftmut, sag was Schönes. Ich habe den Mut, den anderen sanft zu behalten. Ich muss nicht meine Stärke zeigen. Ich muss auch nicht mit Härte vorgehen. Geduld oder Langmut. Ach, hier steckt ja in dem Wort Langmut das Wort Mut drin. Und das ist der Mut, auf das Gute zu hoffen, egal wie lange es dauert. Und dabei eben nicht bitter zu werden und nicht mit gleicher Münze heimzuzahlen. Und diese Eigenschaften, die der Paulus uns hier aufführt, das sind doch gute Eigenschaften Gottes und die genießen wir ja auch gerne. Jeder von uns genießt sie doch und wir freuen uns darüber, weil es unendlich gut tut, Barmherzigkeit zu erleben, Freundlichkeit zu erleben, auf Augenhöhe mit Jesus sein, mild und geduldig behandelt zu werden. Das tut so wahnsinnig gut. Und dort, wo unser eigenes Handeln von diesen Eigenschaften Gottes bestimmt wird, dort erleben wir echte Gemeinschaft. Dort erleben wir ein Stück Himmel auf Erden. Denn das ist es, was wir in Gottes Herrlichkeit erleben werden. Wenn wir mal bei Gott sind, in seiner Herrlichkeit, dann werden wir genau das erleben. Gott liebt uns maßlos und es beginnt nicht erst, wenn wir im Himmel sind. Es beginnt jetzt in diesem Augenblick. Für viele hat es schon vor langer Zeit begonnen. Und das dürfen auch wir lernen. Wir dürfen Jesus in diesen Eigenschaften, die der Paulus hier nennt, ähnlicher werden. Und wenn wir diesen Eigenschaften, wenn wir die lernen und wenn die in unserem Leben sichtbar werden, dann werden wir echte Ebenbilder Gottes, indem wir genau diese guten Eigenschaften Gottes widerspiegeln und damit Gott auch sagen, ja, diese Eigenschaften sind es würdig. Die sind es wert, dass wir sie lernen. Und dort, wo wir sie lernen, dort wird Gott auch geehrt. Und dann wird es uns auch nicht schwerfallen, uns gegenseitig zu ertragen und gegenseitig zu vergeben. Jeder von uns hier hat seine eigene Vergangenheit, er hat seine ganz persönlichen Erfahrungen, seine ganz persönliche Prägung, die uns zu dem gemacht hat, was wir eben heute sind. Und da gibt es Gewohnheiten, die unsere Beziehungen untereinander, miteinander schwer machen, manchmal sogar unmöglich. Einige dieser Gewohnheiten, die können wir relativ leicht ändern. Andere, an denen muss man hart arbeiten. Und wieder andere werden wir niemals ändern können. Versteht ihr? Und genau hier kommen diese wunderbaren Eigenschaften Gottes zum Tragen. Sie werden uns eben helfen, zu ertragen und zu vergeben, was nicht geändert werden kann. Und sie werden uns auch helfen, die Gewohnheiten zu verändern, die eben verändert werden können. Genauso wie Gott auch uns erträgt, uns vergibt und uns verändert. Leider ist es ja bei uns Menschen so, dass es immer wieder Situationen gibt, in denen wir einander etwas vorzuwerfen haben. Und es ist ja auch nicht schwer, jemanden zu verletzen. Denn unsere Egos, die sind ja so riesengroß, es ist ja schon ein Wunder, wenn man das nicht trifft und nicht verletzt. Und wie schwer fällt es uns hier, den einzigen richtigen Weg zu gehen und um Vergebung zu bitten und Vergebung auszusprechen. Viel lieber wählen wir doch diesen langen Weg. Wir kämpfen um unser Recht, bis alle einsehen, dass wir im Recht sind. Und wenn das nicht eintritt, dann ist der Fall für uns erledigt und wir gehen auseinander einen anderen Weg oder tun so im günstigsten Falle, ob alles in Ordnung wäre. Wir gehen zwar zusammen zum Gottesdienst, wir feiern vielleicht auch zusammen das Abendmahl, aber wir sind getrennt voneinander. Vielleicht auch getrennt von Gott. Und die Trennung von Gott und voneinander nennt die Bibel Sünde. Das ist Sünde. Und da ist Leben keine echte Gemeinschaft. Das ist Theater, pures Theater. Und wie oft habe ich das in Seelsorge schon erlebt, wo es halt um Konflikte ging oder um alles Mögliche ging. Bei mir selbst habe ich das leider auch viel zu oft schon erlebt. Und wenn ich dann die Beteiligten fragen, gehen wir jetzt den kurzen Weg oder gehen wir den langen Weg? Klar, jeder will sofort den kurzen Weg. Und dann sage ich, okay, dann gehen wir jetzt alle zusammen auf die Knie und bitten Gott und einander um Entschuldigung und Vergebung und sprechen uns gegenseitig Vergebung zu. Und was passiert dann? Mindestens einer sagt, ja, wieso ich? Ich habe doch gar nichts gemacht. Der andere ist doch dran schuld. Und damit ist der kurze Weg verpasst. Ich bin im Recht und du bist im Unrecht. Ich weiß, wie es geht. Ihr Lieben, das ist Stolz, das ist Hochmut. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß sogar besser als Gott. Und hier kommt Barmherzigkeit, Zuneigung, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld kommen uns da zur Hilfe, denn wir werden immer wieder Vergebung und Versöhnung suchen, wenn wir diese Eigenschaften Gottes im Herz haben. Versteht ihr, wenn ihr Barmherzigkeit im Herz habt, könnt ihr nicht mit einer Trennung leben. Da müsst ihr die Versöhnung suchen. Das ist doch genau das, was Jesus auf diese Erde gebracht hat. Deswegen hat er doch den Himmel verlassen, deswegen ist er doch hier Mensch geworden. Und es ist einfach gut, dass Jesus mir einen Weg zeigt, wo ich nicht mehr so über meine eigenen Verletzungen, über mein riesengroßes Ego nachdenken muss, sondern ich darf lernen, barmherzig und gütig und freundlich und demütig, sanftmütig und geduldig zu sein Und es heißt doch nichts anderes, ich kann von meinem Selbst, von meinem alten Ich loskommen. Ich muss mich nicht ständig um mich selbst drehen und Christus ähnlicher werden. Das ist die Chance, die da drin liegt. Und das schafft echte Gemeinschaft, die von Gottes guten Eigenschaften geprägt ist. Und das möchte ich lernen. Was uns eins macht, ist die Liebe. Warum ist Gott so barmherzig? Habt ihr eine Idee, warum Gott barmherzig ist? Es gibt nur einen einzigen Grund. Weil er es liebt, so zu sein. Versteht ihr, er ist nicht so barmherzig, weil wir so toll wären. Nee, er liebt es, so zu sein. Haben wir gerade gesungen. Und ich danke dir, dass du mich liebst, trotzdem du mich kennst. Er liebt es, barmherzig zu sein. Er sucht immer wieder nach Wegen, uns barmherzig sein zu können. Und das finde ich an Gott einfach großartig. Das begeistert mich total. Wie er dir nachgeht und immer wieder nach Wegen sucht, wie er dir barmherzig sein kann. Und wenn wir sehen wollen, was das bedeutet, dann müssen wir uns nur mal das Leben Jesu genauer ansehen. Alle diese guten Eigenschaften, die der Paulus hier nennt, die sehen wir doch im Leben Jesu. Wie er mit Menschen umgeht, wie er mit ihnen zusammentrifft, wie er zu ihnen redet, wie er ihnen hilft oder auch wie er sie zurechtweist. In seinem Leben kannst du so viel Güte und Freundlichkeit und Barmherzigkeit sehen und das zu ganz unterschiedlichen Menschen. Das sind die Menschen, die ihn lieben und die ihm folgen und das sind die Menschen, die ihn verurteilen, die ihn foltern und am Ende umbringen. Und hier unterscheidet sich die Liebe Gottes total von unserer menschlichen oder natürlichen Liebe. Unsere natürliche Liebe ist doch meistens von Selbstsucht und Habsucht bestimmt. Die Habsucht und die Selbstsucht, die verzerren und verunstalten doch die Liebe, die wir zueinander fühlen, natürlicherweise. Und wie oft sagen wir lieben jemand, aber eigentlich suchen wir doch nur unsere eigene Befriedigung, unser eigenes Glück. Und die anderen sollen jetzt dafür sorgen, dass es mir endlich gut geht. Wie viel zu oft sagen Eltern, wir lieben unsere Kinder, dabei suchen sie nur in ihren Kindern die Lebensziele, die sie selbst vielleicht nie erreicht haben. Viel zu oft sagen wir lieben es zu helfen, anderen Menschen zu helfen. Aber es geht eigentlich nur darum, dass wir uns gut fühlen und natürlich auch ganz wichtig, wir lieben es, dafür gelobt zu werden. Gottes Liebe ist da ganz anders. Gottes Liebe ist frei von aller Selbstsucht und aller Habsucht. Und die Liebe Gottes ist der Ursprung all dieser Eigenschaften, ist die Quelle von Barmherzigkeit, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld. Und deswegen steht es am Anfang unseres Gemeindeauftrages, von Gottes Liebe motiviert, das ist die Quelle. Und ohne Liebe, hat uns der Paulus Achim aufgeschrieben im 1. Korinther Kapitel 13, ohne Liebe ist alles nichts. Und ohne Liebe gibt es keine echte Gemeinschaft, keine Einheit, denn die Liebe ist das Einheitsband, das alles umschließt und in Zukunft vollkommen machen wird. Die Liebe umschließt alles. Was uns regiert, ist der Friede des Christus. Der Friede des Christus soll unsere Herzen regieren. Bei allen Entscheidungen, die wir treffen müssen, soll dieser Friede uns regieren. Was soll ich denn jetzt tun? Wohin soll ich gehen? Was soll ich sagen? Viele Fragen tagtäglich. Und bei allen Entscheidungen soll der Friede des Christus die Entscheidung treffen. Und das Erste, was der Friede Christus tut, er vergibt und versöhnt uns mit Gott und miteinander. Der Friede des Christus setzt allen Streitereien und Auseinandersetzungen ein Ende. Wo der Friede Christi herrscht, gibt es keinen Streit. Der Friede des Christus ändert unseren Standpunkt, unsere Perspektive und wir beginnen, Vergebung und Versöhnung zu suchen, statt Rechthaberei. Und es soll nicht heißen, dass es dann keine Konflikte mehr gibt. Nee, Konflikte sind ja eigentlich auch nicht das Problem. Wir sind sehr unterschiedliche Menschen, haben unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Prägungen, ich habe es ja schon gesagt, und deshalb haben wir auch in unseren Bedürfnissen und Wünschen Unterschiede. Und ein Konflikt beginnt doch immer dort, wo irgendeiner von euch bei der Erfüllung meiner Wünsche im Weg steht. Ich möchte gerne einen schönen, ruhigen Gottesdienst haben, da sind ein paar dabei, die machen lauten Krach. Und schon habe ich einen Konflikt. Oder umgekehrt, ich möchte einen lauten Gottesdienst haben, dann sind einige dabei, die sagen ständig zu mir, sei still. Versteht ihr, das ist ein Konflikt. Da steht etwas im Wege. Ich kann meine Wünsche, meine Bedürfnisse nicht erfüllen, weil ein anderer mir im Weg steht. Und dann habe ich immer die Möglichkeit, diesen Konflikt zu lösen. Und bis zu diesem Punkt jetzt ist der Konflikt ja noch gar kein Problem. Das Problem beginnt nämlich jetzt bei der Lösung. Ich habe immer zwei Möglichkeiten. Ich kann den Konflikt lösen, so wie ich will. Ich bin im Recht und du machst gefälligst das, was ich sage. Oder wir lassen den Frieden des Christus über diesen Konflikt regieren. Und das bedeutet, dass die Lösung nicht mich im Blick hat und mein vermeintliches Recht, sondern dass die Lösung unsere Beziehung im Blick haben muss. Unsere Beziehung, wie wir miteinander umgehen, wie wir unsere Beziehung aufbauen und wie wir echte Gemeinschaft leben können. Und eins weiß ich, eine Lösung, die vom Frieden des Christus regiert oder entschieden wird, wird immer dazu führen, dass jedes Mitglied in der Geborgenheit dieses Friedens und in der Gemeinde bleiben darf. Der Friede Christi wird uns nie in die Trennung führen. Er hat eben nicht mich im Fokus und was ich denke und was ich für richtig halte, sondern er hat die Ehre Gottes im Fokus. Er will unsere Prioritäten verändern, er will uns helfen, uns diesem Frieden unterzuordnen und damit auch diesem Herrn, diesem Jesus Christus unterzuordnen und ihm ähnlicher zu werden. Und so können wir die Gemeinde werden, die Gott schon jetzt in uns sieht. So können wir echte Gemeinschaft leben, in der sich jedes Mitglied der Gemeinde sicher fühlt und angenommen fühlt. Und wir merken, dass wir mit unserem Herrn Jesus eins sind und dass wir in seinem Frieden leben und miteinander eins werden. Ihr habt es gemerkt, ich habe die Frage, was ist denn der Friede Christus erfolgreich umschifft? Die wollte ich auch gar nicht definieren. Ich kann den Frieden Christi nicht erklären. Kluge Theologen haben das ja schon versucht, aber das, was ich gelesen habe, stellt mich nicht wirklich zufrieden. Aber viel wichtiger als eine gute Definition ist was ganz anderes. Den Frieden Christi tief im Herzen zu erleben. Und wer einmal diesen tiefen Frieden in seinem Herzen erlebt hat, der weiß ganz genau, wovon ich hier rede, wovon der Paulus hier redet. Wer diesen Frieden in seinem Herzen erlebt hat, der muss ihn nicht mehr definieren. Und das ist ein richtig guter Grund, Gott dankbar zu sein. Da fordert uns ja der Paulus ein. Seid dankbar dafür. Ein guter Grund für dieses wunderbare Geschenk der Liebe, die uns eins macht und den Frieden des Christus, der in uns regiert. Ihr Lieben, zum Schluss möchte ich uns allen Mut machen und ich wünsche mir, dass wir uns von Gottes Liebe neu motivieren lassen. Dass wir uns alle von diesem großartigen, wunderbaren Gott begeistern lassen. Dass es ein Herzenwunsch von uns ist und immer bleibt, immer mehr zu lernen, barmherzig, gütig, demütig, sanftmütig, geduldig zu werden und zu sein, gerade so, wie Jesus uns das vorgelebt hat. Und dass wir mehr und mehr lernen, uns gegenseitig um Vergebung zu bitten und auch Vergebung auszusprechen. Und dass unsere Liebe zueinander viele Vergehen zudeckt. So wie ich das in meiner ersten Predigt zu diesem Gemeindeauftrag schon gesagt habe. Die Liebe deckt viele Vergehen zu. Und dass wir uns von Gottes Liebe zu dieser Einheit, von der Paulus hier spricht, umschließen lassen. Und Gott, da bin ich sicher, wird diese Einheit und uns in seiner Liebe zur Vollkommenheit führen. Und dann, und dabei werden uns die letzten beiden Verse helfen, gebt dem Wort des Christus viel, 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 viel Raum in euch. und lasst es so seinen ganzen Reichtum entfalten. Und da ist noch viel mehr, als wir bisher erlebt haben. Belehrt, ermahnt, ermutigt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr mit Gottes Gnade beschenkt seid, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Überhaupt, alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun und durch ihn Gott, dem Vater, danken. Jesus ist am Werk und das macht Mut. In echter Gemeinschaft wollen wir einander helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Amen.